in dem es verschiedene Parteien gibt mit eigenen Zielen und nur 4 Jahren Zeit. Vielleicht findest du das unvorstellbar. Vielleicht hast du gehofft, dass du wenigstens am Sonntag nichts über Politik hören musst. Keine Sorge, ich bin auch gleich fertig mit diesem Beispiel. Ich will es ja gar nicht bewerten und kommentieren, was zurzeit mit unserer Bundesregierung, die ja noch nicht besteht, geschieht, sondern mir ist nur eine Sache aufgefallen, und zwar eigentlich was ganz, ganz Logisches und Einfaches. In einem Land mit vielen Zielen gibt es keinen Platz für alle Ziele. Nochmal, mit einem Land mit vielen Zielen oder in einem Land mit vielen Zielen gibt es keinen Platz für alle Ziele. Klingt logisch, oder? Warum sage ich das? Weil wir letzte Woche eben eine Predigt von Wolfgang gehört haben, auch über Land einnehmen. Wir wollen Land einnehmen. Ja, das klingt ein bisschen sehr militärisch und politisch. Keine Sorge, wir machen keinen eigenen Staat auf, sondern wir möchten, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, nämlich durch ihn, durch Jesus. Und wenn wir mit Jesus leben, dann bringen wir seine Kultur in diese Welt hinein und dann bringen wir seine Liebe in diese Welt hinein, dann bringen wir sein Reich in diese Welt hinein, sein Land in diese Welt. Und was mir aufgefallen ist und was mir wichtig geworden ist, ist, dass in diesem Land, was sich ausbreiten soll, wo wir alle dafür sind, nicht alle Ziele erreicht werden können. Und dass es nicht möglich sein wird, dass wir alles schaffen. Ja, wir haben vorher gehört, wir können alles schaffen und mit diesem Gebäude und so weiter. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass Gott uns heute herausfordern möchte. Und ich habe meine Predigt genannt, Platz machen, um Land zu gewinnen. Platz machen, um Land zu gewinnen. Und vielleicht so das Erste, an was ich auch denken musste bei Platz machen, ist tatsächlich diese Rettungsgasse, die man immer wieder bilden muss. Auf der Autobahn, ihr kennt es, da sind dann auch manchmal so Hinweisschilder, wenn ein Stau entsteht und so, dass man dann auf die Seite geht. Warum? Aus einem wichtigen Grund, nämlich, dass die Retter durchfahren können und zu den Leuten kommen können, die gerettet werden müssen. Und es wäre ja total doof und ich meine, ich habe das vor kurzem in den Nachrichten gelesen, dass es jemand gemacht hat, aber niemand von uns würde sagen, ja hey, den Weg brauche ich jetzt, der ist jetzt frei für mich, super toll, da fahre ich jetzt durch. Wir würden uns alle irgendwo einordnen und unseren Platz einnehmen und vor allem Platz machen, ja. Und also zu sagen, ja so, hey, also wenn ich nicht zur Arbeit komme, dann sollte die Feuerwehr auch nicht zur Arbeit kommen. Das würden wir nicht machen, weil wir verstehen, hey, da ist jemand, der Rettung braucht und da ist auf der anderen Seite ein Retter und der muss durchkommen. Und das ist das, was ich denke, ein gutes Bild ist auch für uns als Gemeinde. Wir haben auf der einen Seite Jesus, der sich Retter nennt und auf der anderen Seite Menschen, die keine ewige Zuversicht haben, die nicht in Frieden mit Gott haben, die nicht versöhnt sind mit ihm. Und Jesus spricht davon, dass er uns all das geben will, dass er all diesen Menschen ja diese Sachen geben will. Und jetzt sind wir gefordert und jetzt sind wir besonders herausgefordert, Platzmacher zu werden. Und ich habe mir überlegt, wie kann es aussehen? Wie könnte so ein Platzmacher sein? Und in der Bibel gibt es, finde ich, ein Beispiel für so ein, das ist so ein Platzmacher schlechthin. Also dieser Typ, er ist ganz komisch gewesen, kann man so vielleicht sagen. Sein Name ist Johannes der Täufer. Vielleicht können wir mal ein bisschen was sammeln, was ihn so kennzeichnet. Habt ihr irgendeine Idee, was Johannes der Täufer so... Fellkleidung, ja. Was, Kamelhaar. Genau, ganz komisches Essen, was er da zu sich genommen hat. Was? Gibt es noch irgendwas? Genau, also er hat sich da in der Wüste aufgehalten. Also so dieser Johannes der Täufer, er war schon irgendwie ein komischer Kerl, würden wir so sagen. Ja, aber tatsächlich, er führt eine Aufgabe aus, die ihm Gott gegeben hat. Und ich möchte einfach mal vorlesen, Das steckt ja schon drin, Johannes der Täufer, er hat diese Leute getauft. Und jetzt waren eben viele von diesem Volk Israel, die diesen Typen wahrgenommen haben, der jetzt da irgendwie Umbrüche schafft und Veränderungen schafft und Menschen tauft. Und sie sprechen ihn an. Und das lesen wir jetzt Johannes 1, Vers 19. Darfst du gerne in deiner Bibel aufschlagen. Ich habe jetzt die Neues Leben Übersetzung. Johannes 1, 19 bis 36 lese ich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten Priester und Leviten aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Wer bist du dann? Fragten sie. Bist du Elia? Nein, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Wer bist du dann? Sag es uns, damit wir die Antwort denen überbringen können, die uns geschickt haben. Was sagst du selber, wer du bist? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für das Kommen des Herrn. Klammer auf, macht Platz für das Kommen des Herrn, macht Klammer zu. Daraufhin fragten ihn die Abgesandten der Pharisäer, wenn du weder der Christus bist, noch Elia oder der Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Johannes antwortete ihnen, ich taufe nur mit Wasser, doch hier mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er wird aber schon bald nach mir kommen. Ich bin es nicht einmal wert, ihm seine Sandalen zu binden oder ihm sein Diener zu sein. Die Begebenheit ereignete sich in Bethanien, einem Dorf am Ostufer des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Erstes, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er fuhr fort, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hatte, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen siehst und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Erstes, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorbeiging, blickte Johannes ihn an und rief, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir dafür, dass du ihn gebrauchen willst, um heute zu uns zu reden. Ich bete, dass wir wirklich das mitnehmen, was du uns sagen willst, Herr. Amen. Ja, also was ich ganz interessant fand, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass Johannes, ich meine, der hat wirklich diese Identität eines Platzmachers, würde ich sagen. Und woran sieht man das? Das Erste ist, er beschreibt sich und er stellt sich vor, indem er sagt, wer er nicht ist. Also das ist ja schon mal ganz komisch. Wenn wir gefragt werden, ja, was machst du so, wer bist du? Ich bin Bäcker, ich bin Förster, ich bin was auch immer, Mechaniker, ja. Aber wir würden doch nicht sagen, ich bin nicht der Christus, ja. Und wir merken, Johannes, er antwortet völlig anders. Er beginnt erstmal mit den Sachen, die er nicht ist. Und ich glaube, das ist schon mal irgendwie auch so ein Problem vielleicht in unserer Zeit. Oder ich weiß, dass es vor allem für Teenager ein Problem ist, wo man dann 13 ist, 14 ist. Für mich war das ein Problem. Ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Ich denke, wenn Menschen arbeitslos werden oder sich einfach Dinge im Leben verändern, dann fragt man sich immer wieder, ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Was ist mein Beitrag? Und Johannes, er fängt anders an. Er beginnt mit dem, was er nicht ist. Und ihm ist es offensichtlich wichtiger zu wissen, was er nicht ist, als was er ist. Also, und ich denke, das ist vielleicht manchmal eine Hilfe, wenn man versteht, wer man eigentlich nicht ist. Ja? Dass man sich irgendwie klar macht, ich bin nicht der, um den sich die Welt dreht. Ich bin nicht der, von dem alles abhängt. Ich bin nicht derjenige, der alles regeln muss und alles managen muss. Ich bin nicht der Christus. Und das Zweite ist, was er dann sagt, wer er dann schlussendlich ist, ist, ich bin eine Stimme. Und ich finde es, ich meine, das haben wir alle vielleicht irgendwann schon mal in irgendeiner Predigt gehört, dass wir Botschafter sein dürfen. Und genau das sagt Johannes ja im Endeffekt von sich auch. Er ist Botschafter, ich möchte es auch gar nicht so lang ausmalen. Aber was mir aufgefallen ist, bei einer Stimme ist immer auch der Klang die Botschaft. Immer auch die Art und Weise, wie etwas vermittelt wird, ist die Botschaft. Du kannst eine Sache sagen und weil du sie ein bisschen aggressiv sagst oder weil du sie total weich sagst, hat sie irgendwie eine andere Aussage. Und deswegen, und das ist, finde ich, so wichtig, wir können nicht den Menschen irgendwas erzählen, dass Jesus sie rettet, dass Jesus sie heilt und so weiter, dass Jesus Leben ist, wenn wir nichts davon widerspiegeln, wenn unsere Botschaft überhaupt nicht mit der Art und Weise zusammenpasst, wie wir diese Botschaft präsentieren. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir nicht nur von irgendeiner guten Botschaft reden, sondern uns überlegen, hey, bin ich eigentlich noch eine Stimme, die bei dem irgendeine Botschaft durchkommen kann? Oder ist meine Stimme ein kärgliches Seufzen und ich muss neu vielleicht tatsächlich Jesus finden und ich brauche selber Rettung, bevor ich jetzt irgendwie zu anderen Menschen gehe. Und ich denke, das hat Johannes verstanden, wer er ist, wer er nicht ist und dass er eine Stimme ist, dass er eine Botschaft hat. Und wie macht jetzt Johannes ganz konkret Platz? Ich finde, es sieht man vor allem in zwei Dingen, die ich jetzt auch gleich ausmalen werde. Das erste ist, er tauft Menschen und das zweite, er lässt Menschen ziehen. Und beides ist für mich, hat noch eine tiefere Aussage. Also warum tauft denn Johannes Menschen? Eine Idee? Irgendjemand? Warum tauft er? Ihr dürft gerne was sagen. Ja. Genau, also da gibt es ein Wort, was eigentlich ständig dafür verwendet wird, zur Buße. Ja, er tauft zur Umkehr. Zur Buße ist eben Sinneswandel, totale Umkehrung, Drehung, Wegwendung. Und hier in diesem Text lesen wir aber auch eine Begründung, warum er tauft, nämlich um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Also offensichtlich sagt er, hey, die Israeliten haben geschlossene Augen, die haben einen vernebelten Blick. Und deswegen brauchen sie Umkehr. Sie müssen, Sünde vernebelt offensichtlich ihre Sicht. Und bevor jetzt da Jesus hineinkommen kann und Platz für ihn ist, muss erstmal Sünde den Platz verlassen. Und ich glaube, das ist eine wirklich wichtige Sache, dass wir verstehen, Platz machen bedeutet, der Sünde keinen Raum zu lassen. Und was mir diese Woche im Unterricht auch klar geworden ist und richtig aufgefallen ist, ist ein Beispiel aus Apostelgeschichte 19, Vers 19 und 20. Da ist so eine Situation, wo sich viele Christen bekehrt haben oder einfach Menschen bekehrt haben zu Christus. Und dann heißt es, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Platz machen, um Land zu gewinnen. Hier sieht man es wieder. Was machen sie? Sie machen Platz, sie verbrennen die Bücher. Und das Krasse an dieser Sache ist eigentlich, was diese Bücher wert waren. Also eine Silberdrachme sind ein Tageslohn, also kann man 80 oder 100 Euro rechnen, dann ist man bei circa 4 Millionen Euro wert an Büchern, was verbrannt wurde. Jetzt war das nicht ein teurer Schinken, der da verbrannt wurde, weil die Bücher ihren Wert hatten zwischen 10.000 und 50.000 Euro pro Buch. Also das ist für unsere irgendwie Dimensionen, ja. ich denke, kein normaler Schwabe würde auch nur ansatzweise daran denken, diese Bücher zu verbrennen, oder? Also ganz ehrlich, die kann man auch noch verkaufen und dann hat man vielleicht ein zweites Auto oder so, aber diese Geschichte, die zeigt eines so radikal. Klar, zum einen waren die Leute reich offensichtlich, die sich da bekehrt haben, aber zum anderen, da ist ein klarer Schnitt mit der Sünde, ein klarer Cut, ein klares Abwenden von der Sünde. Es ist nicht nur so, dass man sagt, ja gut, das war halt mal und jetzt stehen die Bücher halt irgendwo im Schrank, sondern es ist wirklich ausgeräumt und weggeschmissen. Es ist abgebaut und es gibt nichts mehr davon. Und was mir so wichtig geworden ist für mein eigenes Leben, ich meine, es gibt immer wieder so Phasen, wo ich dann irgendwie zurückschaue und ich denke mir, ja gut, das sind ein paar Sachen, die Gott vielleicht nicht gefallen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und ich merke dann immer wieder, okay, es ist doch schlimm genug, dass ich dann doch irgendwie mit Jesus drüber reden sollte. Und ich habe einen Entschluss für mich persönlich gefasst, ist, ich möchte in jedem Moment meines Lebens, und das ist echt herausfordernd, mich hinstellen können und wenn jemand irgendwie zu mir kommt und irgendwas erfährt aus der Vergangenheit oder wo auch immer her, dann möchte ich sagen können, hey, das stimmt, das war falsch, da habe ich mich falsch verhalten, aber ich habe diese Sache vor Gott gebracht und sie ist verbrannt, sie ist bereinigt und sie ist kein Problem mehr oder ich bin in diesem Bereich versuchbar, aber ich habe das so weit ausgeräumt, wie ich es nur kann. Und die Frage ist, und ich möchte dich herausfordern, dir mal Gedanken zu machen, wann hast du das letzte Mal so eine Verbrennung durchgeführt? Also ich meine, es kann auch hilfreich sein, das wirklich mit manchen Sachen zu machen. Ich weiß von einigen, die Christ geworden sind und die irgendwelche Dinge dann verbrannt haben. Das ist die eine Sache und das andere ist, irgendwo ein Bekenntnis abzulegen und zu sagen, diese Sünde hat keinen Platz mehr. Was ich so spannend finde, bei dieser Taufe von Johannes, da heißt es in Matthäus 3, Vers 5 und 6, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan taufen. Also sie bekannten ihre Sünden. Ich frage mich wirklich, wie das abgelaufen ist. Waren dann so Beichthelfer da und so und dann hat jeder da irgendwie was erzählt. Was auf jeden Fall klar geworden ist, sie erkennen, sie sehen ein, da ist Sünde, da sind Dinge, die Gott nicht passen und wir bekennen das, wir machen das öffentlich, wir machen klar, diese Sünde soll keinen Raum haben, der Messias soll Raum haben. Und das ist eben die Sache, es wird nur eine von diesen beiden Dingen Raum haben. Und wenn wir Sünde nicht ausräumen, dann ist es wie ein Krebsgeschwür, was uns irgendwann in den Tod bringt. Und das ist mir unglaublich wichtig. Wir können noch so viele Sitzplätze in einem Gottesdienst schaffen. Wenn wir Platz für Sünde haben, dann hat Gott zu wenig Platz. Und dann hat sein Reich zu wenig Platz. Dann hat sein Land zu wenig Platz. Dann haben wir nicht Land eingenommen, sondern dann haben wir einfach nur Land freigehalten. Ja, die zweite Sache, die ganz am Ende dieses Textes steht, ist, dass, also, ich lese es nicht nochmal vor, ich sage es kurz, das sind diese Jünger von Johannes. Und Jesus läuft da vorbei am nächsten Tag so und dann sagt er zu denen, hey, schaut mal, das ist Jesus, das ist der, da könnt ihr euch schon mal drüber freuen, dass der da ist und so. Und diese Jünger, die packen ihre Sachen, packen ihre Koffer und sagen, ciao Johannes, jetzt ist Jesus dran so. Sie wandten sich um und folgten Jesus. Und ich habe mir gedacht, schwierig. So, also ich wäre in dieser Situation nicht gern Johannes, muss ich sagen. Für mich gibt es eine Sache, die mich richtig traurig macht zurzeit und meine Klassenkameraden kriegen das mit. Es ist so, dass ich wahrscheinlich nur noch 3 Monate auf meiner Bibelschule Beröa bin. Und da hat man so Zimmerkollegen, die mit einem zusammen im selben Zimmer übernachten. Und wir haben uns unterhalten. Wir haben morgens, wenn wir aufwachen, schweigen wir immer. Das ist auch gut so. Aber wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Und ich weiß, irgendwann ist es vorbei und dann sehe ich diese Jungs nicht. Und der eine ist in Hamburg, der andere ist irgendwo im Schwarzwald, das geht ja noch. Aber diese Zeit endet und ich denke mir, schade. Aber Johannes der Täufer, der hat eine Sache verstanden. Platz machen bedeutet, auf neue Plätze hinzuarbeiten. Und ich finde es traurig, wenn wir unseren Hauskreis so lieben, weil wir seit 10 Jahren die gleichen Leute sind und weil es uns da so unglaublich gut geht. Also natürlich, das ist wunderschön, keine Frage, aber wenn wirklich Platz sein soll in diesem Gebäude für neue Leute, dann brauchen wir auch neue Hauskreise und dann werden wir neue Gruppen brauchen, in denen man nicht mehr mit den Leuten zusammen ist, mit denen man schon jahrelang Gemeinschaft hat. Und Johannes hat verstanden, es gibt immer wieder Punkte, an denen sich Dinge ändern und an denen vielleicht auch Beziehungen ein Stück weit entfernter sind, an denen die Leute woanders hingehen und das ist richtig und das ist okay so. Und Johannes hält es nicht auf. Und jetzt kann man natürlich die Geschichte von Johannes noch zu Ende lesen, dann wird man feststellen, irgendwie, ich meine, der wird enthauptet, vorher ist er im Gefängnis, klingt alles irgendwie nicht besonders gut, ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass Johannes nicht, überhaupt nicht depressiv oder so ist. Es ist gar nicht, du hast irgendwie nicht auch nur ansatzweise das Gefühl, der fühlt sich wie so ein gescheiterter Mensch. Sondern ganz im Gegenteil, Markus 6, Vers 20 lesen wir, Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, also Herodes, der ihn gefangen gehalten hat, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit, für Johannes seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gern zu, obwohl er dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Also, Was stellen wir fest? Johannes ist jemand, der tatsächlich eine Stimme ist. Ihm hört man gern zu. Und zwar nicht, weil er diesem Herodes jetzt irgendwie Honig ums Maul schmiert und irgendwie sagt, ja, toller Kerl, du machst alles richtig. Sondern Herodes, er spürt schon eine Unruhe in sich, weil er merkt, hey, puh, das fordert mich ja heraus, was Johannes da sagt. Aber er hört ihm auch gern zu. Warum? Weil dieser Typ nicht verbraucht ist. Weil dieser Mann nicht leer ist, sondern weil er voll ist, weil er etwas zu bieten hat. Und ich denke, was ist das Geheimnis dafür, dass wir was zu bieten haben? Das sagt Johannes auch, und zwar in einem schönen Satz in Johannes Evangelium Kapitel 3, 30. He must increase, but I must decrease. Ich finde es auf Englisch einfach so schön. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Er muss dazu wachsen und ich muss zurückwachsen. Ja. Und was ich so gemerkt habe, ist, auch in diesem ganzen langen Text, den ich euch vorgelesen habe, mit welcher Wertschätzung er von Jesus redet. Ich bin es nicht mal wert, ihm die Sandalen zu binden. Was für eine Wertschätzung hat er gegenüber Jesus? Und mir ist aufgefallen, wenn ich mich so irgendwie leer fühle, das kommt auch immer wieder mal vor, dann schaue ich oft auch zurück und stelle fest, ich habe da Sachen irgendwie als wertvoll erachtet, die eigentlich nicht wirklich wertvoll sind, die in Augen von Menschen vielleicht wertvoll erscheinen, ja, materielle Dinge, irgendwelche Ziele, die man sich gesetzt hat. Und auf einmal merke ich so, aber das wirklich Wertvolle, das habe ich nicht, das habe ich diesem Wert gar nicht gelassen. Und Johannes, er macht es genau andersrum. Er sagt, meine Ziele, die sind nicht so wichtig. Meine Gedanken, was ich alles vorhab, das ist nicht so wichtig. Und er bildet diese Rettungsgasse für Jesus. Und er stellt sich gerne hinten an. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre das, wenn Laupheim merkt, hier ist Platz. Also wir sind Platzmacher, hier ist Platz für Menschen, für Ehebrecher, für Reiche, für Arme, für Ausländer, für Alleinerziehende, für Homosexuelle, für wen auch immer. Hier ist Platz. Und wenn die Leute merken würden, wir bieten ihnen gute Plätze an, gerne die hinteren Reihen, was Gäste sehr freut, gerne was auch immer. Und vor allem nicht nur hier ist Platz und die Leute sind alle leer und verbraucht, sondern hier ist Platz und wir sind erfüllt. Wir haben etwas in unserem Herzen, wir sind zufrieden, wir sind ausgewogen, wir sind dankbar, wir sind glücklich und wir können dieses Glück mit ihnen teilen. Ich glaube, das ist das, was unsere Stadt braucht und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und ich möchte nochmal diese zwei Sachen sagen, was Platz machen bedeuten kann. Das kann natürlich noch mehr bedeuten, aber Platz machen bedeutet, der Sünde keinen Raum zu lassen. Und Platz machen bedeutet, auf neue Plätze hinzuarbeiten. Und vielleicht schließen wir alle kurz die Augen. Und wenn du merkst, dass eines dieser zwei Punkte dein nächster Schritt ist, dass du sagst, ja, bei mir bedeutet es, dass ich jetzt Sünde keinen Raum lassen soll, dass ich die alten Dinge rausräumen soll. Oder dass es bedeutet, auf neue Plätze hinzuarbeiten für dich persönlich, dass du sagst, ja, ich bin bereit, die Komfortzone zu verlassen. Wenn du merkst, dass eines dieser Schritte wirklich für dich auch wichtig ist und du Konkretes umsetzen sollst, dann kannst du dich vielleicht kurz mit mir melden und dann bete ich einfach für uns. Jetzt, wenn du das möchtest, genau. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht mit allen Mitteln es erreichen müssen, dass Menschen hier die das größte Entertainment haben, dass sie hier immer wieder was Neues erleben, Herr, sondern ich danke dir dafür, dass wir in erster Linie Platzmacher sein dürfen wie Johannes, Herr. Und ich bete, dass du wirklich durchkommst, Herr, dass wir diese Rettungsgasse dir machen, dass wir diesen Platz dir frei machen, Herr. Und da, wo unsere Ziele im Weg stehen, Herr, da bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge in deine Hände geben können, damit deine Ziele verwirklicht werden, Herr. Herr, und ich bete für all diejenigen, die merken, da sind Dinge, die nicht wirklich aufgeräumt sind. Da sind Sünden, die irgendwie vor sich her gammeln, Herr. Und ich bete, dass genau da auch Freiheit hineinkommt, Herr. Ich bete, dass die Personen Mut haben, auf Leiter zuzugehen, mit ihnen darüber zu reden, Herr. Und ich bete, dass diejenigen, die vielleicht auch wirklich eine Berufung bekommen haben, einen Hauskreis zu gründen oder irgendwas in die Richtung, Herr, dass die Leute wirklich auch diese Kraft und diese Mittel von dir bekommen, diese Möglichkeiten sehen dürfen, die Geduld haben vielleicht, die es brauchen wird, das umzusetzen. Aber ich bete, dass wir wirklich von dir die Kraft bekommen, dass diese Dinge einfach Wirklichkeit werden, dass diese Fülle von dir hier zu finden ist für Menschen, Herr. Amen.